recht herzlich euch hier im Saal und euch daheim an den Übertragungsgeräten. Ich wünsche euch ein wunderbares Pfingstfest, wobei wir natürlich beim Thema unserer heutigen Predigt damit schon sind. Wie soll das auch anders sein? Dass Pfingsten gefeiert wird, das ist allgemein bekannt. Jeder freut sich daran, dass es einen freien Tag mehr gibt, egal ob Schule oder Arbeit. Super, ein Tag zum Ausruhen oder um etwas zu unternehmen. Aber was wird da eigentlich gefeiert? Woran wird sich denn da erinnert? Ich hoffe, dass viele Leute das noch wissen. Ich hoffe, wir alle wissen das noch. Pfingsten, 50 Tage nach Ostern. Und das Ereignis, um das es uns geht und das wir am Feiern sind heute, das ist die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu, der Kirche Jesu Christi, geschehen in Jerusalem vor etwa 2000 Jahren. Vor dieser Zeit, da hat es Anhänger, Nachfolger, Jünger Jesu gegeben, aber von dieser Zeit an, seit dieser Zeit, gibt es Gemeinde. Gehen wir also zurück nach Jerusalem. Es gab zu diesem Zeitpunkt ein besonderes Fest in der Stadt, wegen dem Juden und andere an den Gott Jahwe gläubige Menschen sich dort eingefunden hatten. Sie waren aus all den Ländern des ganzen Mittelmeerraumes zum Feiern zusammengekommen, wie wir das gleich im Einzelnen aus der Bibel lesen werden. Das Schabbut-Fest wurde gefeiert. Da Gott sich dieses Fest zum Anlass genommen hat, um da etwas Neues, nämlich die Gemeinde, entstehen zu lassen, habe ich mir das Schabbut-Fest mal genauer angeschaut. Ich wusste nur, dass es ein von Gott angeordnetes Erntedankfest gewesen ist, das von den Juden auch heute noch gefeiert wird. Aber dazu habe ich jetzt noch ein paar bemerkenswerte Dinge mehr entdeckt. Zum Beispiel hatte Gott das Fest schon ziemlich am Anfang der Wüstenwanderung dem Mose verordnet, für die Zeit mehr als 40 Jahre später. Wenn sie dann denn mal im gelobten Land wären und ihre erste Aussaat gehabt hätten und ihre erste Getreideernte eingenommen hätten. 40 Jahre, mehr als 40 Jahre später. So lange vorher hatte er es angeordnet. Er hatte zwei Erntefeste angeordnet. Eins für den Herbst nach der Traubenernte und das Schawotfest für den Frühling nach der Weizenernte. Den Zeitpunkt hatte er genau festgelegt, nämlich 50 Tage nach dem Passafest. Ich glaube, da war unser Pfingstfest schon voll in Gottes Planung gewesen. Gegeben hatte Gott dem Mose diese Verordnung, als er ihm die Gesetzestafeln ein zweites Mal gegeben hatte. Beim ersten Mal hatte Mose ja die Tafeln aus Zorn zerschmettert, weil das Volk, zu dessen Anführer Gott ihn bestimmt hatte, sich während seiner Abwesenheit ein goldenes Kalb gegossen hatte, dem sie dann den Namen Jahwe gegeben hatten. Den hatten sie angebetet, dem hatten sie ausgelassen Feste gefeiert. Den wahren Gott Jahwe hatten sie einfach verdrängt. Darüber war Mose sehr zornig und Gott auch. Aber nun hatte Gott Gnade geschenkt und eine zweite Chance gegeben und neue Gesetzestafeln. Und das Volk hatte sich mit einem Eid verpflichtet, zu tun und zu hören, was Gott ihnen aufträgt. Und so bedeutet das Wort Schabbut Gelöbnis. Ein Versprechen an Gott, das die Juden heute noch mit diesem Erntedankfest feiern und dabei aus der Tora diese Begebenheit vorlesen. Ein solches Schabbutfest ist also auch vor 2000 Jahren in Jerusalem gefeiert worden. Und weil jeder Jude verpflichtet war, sich dreimal im Jahr in Jerusalem einzufinden, um dort Jahwe anzubeten, hatte sich also auch zu diesem Zeitpunkt Gläubige aus der ganzen damals bekannten Welt in diese Stadt begeben. Ich stelle mir das so ähnlich vor wie das Menschengetümmel, das wir zur Osterzeit in Rom erleben, wenn katholische Christen aus aller Welt dort das Auferstehungsfest Jesu feiern wollen. Wahrscheinlich waren es in Jerusalem nicht ganz so viele Leute, aber so Multikulti war es bestimmt. Das war also die damalige Situation in der Stadt. Die Situation der Jünger, die sah so aus. Jesus hatte nach seinem Tod und seiner Auferstehung 40 Tage lang immer wieder ist er ihnen erschienen und hatte Kontakt mit ihnen. Er hat mit ihnen gesprochen, ihnen das Reich Gottes erklärt, ihnen von den Propheten her erklärt, dass der Messias hatte leiden und sterben und auferstehen müssen zur Erlösung der Menschen. Er hatte mit ihnen gegessen und er hatte mit ihnen getrunken. Er hatte sie getröstet, er hatte sie auferbaut und ihnen Auftrag gegeben für die Zeit, wie es denn dann ohne ihn weitergehen sollte. Und wir lesen dazu den Bibeltext aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 1. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er auserwählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig war. Während 40 Tage erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, zwar bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. »Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen«, sagte er. »Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen.« Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, da du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort: Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und sonst auf der ganzen Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein, und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo der Messias verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in weißen, leuchtenden Gewändern bei ihnen. »Ihr Männer von Galiläa«, sagten sie, »warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen.« Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird, und nur einen Sabbatweg, also etwa eine Viertelstunde, von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus, und Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Mal kurz eine Pause hier. Das ist dann der Vers 14. Wir haben gelesen, dass Jesus nach seiner Auferstehung immer wieder mal bei seinen Jüngern gewesen ist. Von seinen letzten Worten wird uns berichtet. Jesus redet mit ihnen über das Reich Gottes und die Jünger denken, wie vorher auch, an ein politisches Reich. Das wird es auch irgendwann einmal geben. Dann, wenn Jesus wieder zurückkommt auf die Erde. Dann wird er hier seine Herrschaft antreten. Dann wird auch politisch gesehen er der Fürst dieser Welt sein. Er, der König, der Regent, der Fürst des Friedens, der den Frieden auf diese Erde bringt. Aber bis dahin ist das Reich Gottes mehr ein geistliches Reich, das zuerst in den Herzen der Menschen Gestalt gewinnt. Aber dann auch in unserem Umfeld. Jeder Mensch hat ja von Gott so ein kleines Königreich, einen Verantwortungsbereich anvertraut bekommen. So ein Leben und Umfeld, das wir zu verwalten haben. Da sollen wir unser Leben vor Gott und mit Gott leben und regieren und ihm und unseren Mitmenschen ein Segen sein, indem wir die Kultur seines Königreichs ausleben. So verbreitet sich das Reich Gottes in unserer Zeit, in der Zeit vor der Wiederkunft Jesu. Als die Jünger damals den Herrn nach dem politischen Reich fragten, da sagte er ihnen, das ist gar nicht wichtig zu wissen. Dieses Wissen behält der Vater im Himmel für sich. Das, was wichtig ist, das ist, dass zuerst dieses geistliche Reich sich ausbreitet. Zuerst müsst ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und dann soll die frohe Botschaft bis ans Ende der Welt gebracht werden. Ihr sollt die Zeugen des Ganzen sein. Zuerst in Jerusalem, dann in seiner Umgebung und weiter, schließlich bis in den letzten Winkel der Erde. Das ist jetzt Wichtigkeit. Deshalb sollten sie auf den Heiligen Geist warten, diese dritte Person der Gottheit, die neben dem Vater und neben dem Sohn Jesus der agierende Gott ist, der schon seit Beginn der Menschheitsgeschichte immer wieder mit den Männern und Frauen Gottes kooperiert hatte. Den bräuchten sie, den sollten sie erwarten, der würde auf sie kommen. Das haben sie dann auch gemacht. Wir haben ja gelesen, dass sie in Jerusalem in ihrem Versammlungssaal täglich Gebetsversammlung hatten. Das waren die 12 Apostel, denn für den Judas, der Jesus verraten hatte, hatten sie ja einen Ersatz gewählt, sie waren wieder 12. Aber auch weitere Jünger und Jüngerinnen Jesu waren dabei und auch Jesu Mutter und seine Brüder. Mich freut es besonders, dass von Anfang an Frauen mit dabei waren und auch, dass die Mutter Jesu und seine Brüder mit dabei waren. Denn von denen lesen wir ja in den Anfangsberichten von Jesu Wirken in Markus 3, Vers 21. Als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Und im Johannesevangelium Kapitel 7, Vers 5 lesen wir, auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Und jetzt, nachdem sie seinen Kreuzestod miterlebt hatten, da sitzen sie gemeinsam mit den anderen Jüngern und beten und warten auf den verheißten Heiligen Geist. Sie sind also an Jesus gläubig geworden. Der Begebenheiten der Apostelgeschichte, die wir gerade am Lesen sind, wird uns dann von der Wahl des Apostels Matthias berichtet, das überspringen wir mal und wir lesen weiter im Kapitel 2. Schließlich kam das Pfingstfest. Also in einer jüdisch geprägten Bibel steht dann das Schavutfest. An diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Feuerzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wir sind Parther, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar von Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und nun hören wir alle sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Also die Jünger haben mit Sicherheit nicht verstanden, was sie da alles laut gesagt haben. In fremden Sprachen reden heißt ja, dass dem Redenden die Sprache fremd ist. Er redet, wie der Geist ihn inspiriert. Aber die Zuhörer damals, die haben verstanden, was da gesagt wurde. Das war was ganz Besonderes. Denn wenn ich in einer fremden Sprache, die der Geist mir eingibt, zu Gott bete, dann geht das an meinem Verstand vorbei. Ich verstehe nichts von dem, was ich da sage. Aber ich merke, das ist genau das, was auf meinem Herzen liegt und das kommt zum Ausdruck. Ich genieße es, ausdrücken zu können, was mein Innerstes dem Herrn sagen will. Mein Verstand wäre dazu viel zu eng und bräuchte viel zu viele Worte dazu und bekäme doch nicht richtig ausgedrückt, was er gerne sagen möchte. Deshalb hat Gott diese fremde Gebetssprache uns geschenkt. Aber hier bei diesem Ereignis, da schenkte Gott das Wunder dazu, dass die Zuhörer aus den anderen Ländern verstanden haben, was da laut ausgerufen wurde. Jeder hat es in seiner Sprache verstanden. Und wir lesen dann weiter in der Apostelgeschichte ab Vers 12. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, sagten sie. Das ist nun ein Phänomen, das uns immer wieder begegnet. Die einen sind begeistert und die anderen spotten. Jetzt trat Jesus zusammen mit den 11 anderen, Petrus, zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er: Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Die Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hatte. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und Töchter prophetisch reden. Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Dann zitiert Petrus weiter den Propheten Joel, dass es Zeichen am Himmel, an Sonne und an Mond geben wird. Zeichen, die bis heute noch nicht eingetroffen sind. Das zeigt uns, dass diese Zeit der Ausgießung des Heiligen Geistes noch nicht vorbei ist. Wir leben immer noch mittendrin. Aber mit diesem ersten Geistausgießen da an Pfingsten, da hat es angefangen. Petrus beschreibt seinen Zuhörern, dass Jesus genau dazu gekommen war, um den Kreuzestod zu sterben, um auferweckt zu werden, um zum höchsten himmlischen Herrscher gekrönt zu werden, zum Herrn über alles. Ich lese mal weiter ab Vers 37. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste betroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Aposteln. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und eure Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Also diese Zusage gilt auch uns. Umkehren von unserem eigenen Weg, Gottes Weg gehen, sich taufen lassen auf den Namen von Jesus Christus, Vergebung der Sünden erhalten und die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie: Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündigte, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Hier hören wir zum ersten Mal von der Gemeinde. Vorher war von den Anhängern Jesu die Rede, die sich weiterhin versammelt hatten. Und jetzt ist eine ganze Menge Leute da, die sich als Gruppe zusammengefunden haben und die Gemeinde genannt wird. Eine Gemeinschaft. Da hat jetzt die Gemeinde, die Kirche Jesu Christi, ihren Anfang genommen. Wir können dann im Neuen Testament weiterlesen, in all diesen Briefen, wie sich das christliche Leben weiterentwickeln soll oder sollte. Die Gemeinde ist gewachsen, hat sich ausgebreitet, aber bei den einzelnen Leuten entwickelte sich das leider nicht immer so herrlich, wie es hätte sein können. Da lese ich zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 11, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Das wäre etwas gewesen, wenn die Gemeinde Jesu sich in diesem Feuer des Heiligen Geistes, in diesem Eifer, dem Herrn hingegeben, weiterentwickelt hätte. Wenn nicht so viel Menschliches mit hineingekommen wäre, das uns heute noch Probleme bereitet. Und jede im Lauf der Jahrhunderte neu dazugekommene Generation hat die Möglichkeit, mit solchen Altlasten aufzuräumen, aber sie hat auch die Gelegenheit, Neues, allzu Menschliches in das göttliche Werk hineinzumischen. Und jeder von uns, der sich für diesen Weg mit Jesus entschieden hat, der kennt diese Problematik. Da habe ich mir meine Sünden vergeben lassen, bin gereinigt worden, habe mich taufen lassen auf den Namen Jesus. Das bedeutet ja, ich habe es bejaht, dass ich mit Jesus Christus am Kreuz gestorben bin, mit Jesus auferstanden bin, neu geboren worden bin in meinem Innersten. Jetzt bin ich Bürger dieses anderen geistlichen Reiches, des reichen Reiches Gottes, dessen Kultur ich nun ausleben soll. Hier soll ich mich entwickeln. Dieser neue Mensch, der von Gott erneuert worden ist, der soll wachsen und stark werden. Da kennen wir es alle, dass unser altes Ich mit seinem innewohnenden Egoismus uns heftige Schwierigkeiten bereitet. Es ist ein Entwicklungsprozess, den wir durchlaufen müssen, damit dieses neue Leben aus Gott in uns Gestalt gewinnt. Und zu diesem Wachstumsprozess gehört es dazu, dass wir das Feuer des Heiligen Geistes in unseren Herzen immer stärker brennen lassen. So wie wir es eben im Römerbrief gelesen haben. Verläuft unser geistiges Leben so? Lernen wir, den unangenehmen Herausforderungen des Lebens in der Art des neuen Lebens zu begegnen, sodass der neue Mensch in uns wachsen kann? Oder lassen wir das göttliche Feuer in unserem Herzen von diesen Herausforderungen eindämmen oder gar löschen? Brennt dieser Feuereifer noch in unserem Herz? Ist es noch die heiße Liebe zu Gott, die uns antreibt und stark macht? Darf der Heilige Geist so in uns wirken? Haben wir für Gott geöffnete Herzensaugen und Ohren? Kennen wir das, was die Jünger hier in der ersten Gemeinde erleben? Visionen, Gesichter, Träume, Reden, die von Gott geschenkt werden? Ich bin überzeugt, da sind wir alle sehr entwicklungsbedürftig. Also ich auf jeden Fall. Aber dieser in uns wirkende Geist, der macht das Christenleben erst interessant. Er ist es doch, der uns das Wort Gottes lebendig macht, der uns in alle Wahrheit führt. Er, der die dritte Person Gottes ist, genauso wie Gott der Vater und Gott der Sohn. Er ist uns als Beistand, als Begleiter durch das Leben gegeben. Er will uns stärken, befähigen, will Gaben schenken, von denen wir in der Schrift ganz viel lesen können. So wird unser Leben in der Nachfolge Jesu spannend, wenn wir es in der engen Beziehung mit Gott leben, in dieser vom Heiligen Geist hergestellten Beziehung. Ich will dieses Pfingstfest heute dazu nutzen, um uns daran zu erinnern, dass wir uns nicht alleine durch dieses Erdenleben schlagen brauchen, nur immer mit ein bisschen Segen von unserem himmlischen Vater dazu. Nicht nur nicht brauchen, wir sollen das nicht allein leben. Wir sollen in dieser Kraft des Heiligen Geistes vorwärts gehen. Jeder Einzelne von uns. Lasst uns danach streben, uns ausstrecken, das haben wollen, das erwarten. Lasst uns die Steigerung dessen, was wir bereits haben, suchen und um mehr bitten. Mehr von diesem Wirken des Heiligen Geistes in uns haben wollen. Deshalb feiern wir das Pfingstfest, um genau daran erinnert zu werden. Wir haben seit dem ersten Pfingstfest damals eine neue Ernte, nämlich die Gemeinde, zu der die Juden und die Christen gehören sollen. Wir haben neue Gesetzestafeln erhalten. Sie sind den alten Geboten ganz ähnlich. Aber jetzt hat Gott sein Gesetz in veränderte Herzen hineingeschrieben. Es geht nicht mehr darum, dass man das Böse, mit dem man liebäugelt, verboten bekommt zu tun. Nein, dieses neue Herz will das Böse gar nicht. Es will, was Gott will, das Gute und Gott Wohlgefällige und Vollkommene. Es ist dem Herzen Jesu ähnlich. Wir haben ein Herz erhalten, das gar nicht sündigen möchte. Ein Herz, das die Reinheit liebt und die Schönheit liebt und die Freiheit liebt, in der sich ohne Sünde leben lässt. Das hat Gott für uns vorgesehen. Deshalb ist der Sohn Gottes für uns ans Kreuz gegangen und hat uns den Heiligen Geist geschickt. Lasst uns darin leben. In diesem Wirken des Geistes, in dieser Stärkung, ohne die keiner von uns halbwegs gescheit durch dieses Leben hier kommen kann. Wir brauchen die Hilfe, die Unterstützung, diesen Beistand des Heiligen Geistes, genauso wie diese Jünger das gebraucht hatten vor 2000 Jahren. Deshalb lasst uns danach streben.